wollen uns heute Morgen weiter mit dem ersten Johannesbrief beschäftigen, mit den Kindern des Glaubens. Und ich habe uns einen Text aus dem Johannesbrief dazu rausgesucht, aus dem Johannes Kapitel 15, die Verse 13 bis 21 möchte ich gerne lesen. Johannes 15, ab Vers 13. Größere Liebe hat niemand als die, dass er sein Leben hingibt für seine Freunde. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Ich nenne euch nicht mehr Sklaven, denn der Sklave weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich Freunde genannt, weil ich alles, was ich von meinem Vater gehört, euch kundgetan habe. Ihr habt nicht mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und euch dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibe, damit, was ihr den Vater bitten werdet in meinem Namen, er euch gebe. Dies gebiete ich euch, dass ihr einander liebt. Wenn die Welt euch hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Wenn ihr von der Welt wäret, würde die Welt das ihre lieben. Weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt erwählt habe, darum hasst euch die Welt. Gedenkt des Wortes, das ich euch gesagt habe, ein Sklave ist nicht größer als sein Herr. Wenn sie mich verfolgt haben, werden sie auch euch verfolgen. Wenn sie mein Wort gehalten haben, werden sie auch das eure halten. Aber dies alles werden sie euch tun, um meines Namens willen, weil sie den nicht kennen, der mich gesandt hat.
Ja, möchte einen jeden von euch grüßen, den ich noch nicht persönlich gegrüßt habe. Wir sind heute keine so ganz große Schar, weil wir, wie sagt man im Fußball, ersatzgeschwächt sind, also sind viele krank. Und wir wollen sie dann auch im Gebet nicht vergessen. Ich möchte heute zum Abschluss des Themas der Familie Gottes kommen für diese kleine Reihe. Wir sind ja jetzt beim vierten Mal, dass wir über den 1. Johannes 2, 12 bis 14 nachdenken. Und das will ich heute auch nochmal tun. Und es ist mir wichtig, dass wir verstehen, was Gott in unserem Leben für uns vorbereitet hat, und zwar für jeden von uns. Das ist in der Ausgestaltung sicherlich unterschiedlich, aber völlig klar ist, dass wir alle gleich starten und dass wir alle das gleiche Ziel haben. Gleich starten ist, wenn wir Kinder sind. Das lesen wir in dem Vers 12. Das ist das Erste und das Wichtigste in unserem Glaubensleben. Ich schreibe euch, Kinder, weil euch die Sünden vergeben sind, um seines Namens willen. Das sage ich jetzt heute zum vierten Mal in dieser kleinen Reihe, sonst sage ich es auch immer wieder. Und das ist der Grund unserer Heilsgewissheit. Liebe Geschwister, ich stelle fest, dass wir immer mehr in die Situation hineinkommen, wo die Gewissheit unseres Heils in Frage gestellt wird. Da wird dazu getan, das musst du tun und das musst du tun und das musst du tun und das musst du tun, damit du vielleicht gerettet bist. So ist unser Gott nicht. So ist er nie gewesen. Ich will nicht über die Kirchengeschichte reden, aber die ersten 300 Jahre war das überhaupt kein Thema. Und dann wurde die Kirche einflussreich und dann muss man die Leute ja an sich binden. Und dann kommt Jesus und. Also das Erste und auch das Wichtigste, was ein Mensch wissen muss, wenn er zum Glauben an Jesus Christus kommt, ist, dass seine Sünden vergeben sind. Ohne dieses Wissen ist die Grundlage, das Fundament, der Glaubensgrund überhaupt nicht vorhanden. Und das sehen wir dann infolge eines Glaubenslebens. Unweigerlich geht dann der Mensch, der sich seines Heils nicht gewiss ist, den Weg der Selbsterlösung, in dem die Gesetzlichkeit oder die Lebensverneinung durch Askese oder aber das Verzweifeln, es reicht ja doch nie oder Gott muss damit zufrieden sein, was ich habe, unser Leben bestimmt. Und ich möchte immer wieder, auch heute Morgen, auffordern, darüber nachzudenken, habe ich Heilsgewissheit? Wenn ich heute die Augen zumache, bin ich beim Herrn, ja oder nein? Das ist hier die Frage. Und wenn ich hier ein Jein höre, lass uns drüber reden. Denn bei Gott gibt es entweder Licht oder Finsternis. Es gibt ein Drin oder ein Draußen. Wenn ich das sage, muss ich immer an unsere Reiser denken, die in ihrer ganz einfachen Art und Weise gesagt haben, also in Afrika ist man entweder in der Hütte oder außerhalb der Hütte. Dazwischen gibt's nichts. Die mit den Türschwellen, wie bei uns der Vorplatz, den gibt's da nicht. Bin ich meines Heils in Jesus Christus gewiss? Das kann ich, weil mein Heil nicht von mir abhängt, sondern von Jesus Christus. Weil die Sündenvergebung nicht von mir abhängt, nicht, dass ich auf Knien irgendwo hinrutsche, sondern weil Jesus sagt, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt. Wer mir sein Leben anvertraut, um den kümmere ich mich. Das habe ich jetzt mal neudeutsch gesagt. Und den lasse ich nicht aus dem Blick und den lasse ich auch nicht los. Wenn wir keine Heilsgewissheit haben, wenn wir nicht wissen, dass unsere Sünden vergeben sind, so finden wir keinen Frieden und keine Ruhe und verzweifeln früher oder später an uns selbst oder auch an Jesus. Es reicht nie. Wir kennen das aus unserer Kindheit, dass wir manchmal gedacht haben, egal was ich tue, ich werde kritisiert. Und es reicht irgendwie nie. Und je nachdem, was du dann für ein Mensch bist, bist du trotzig und machst, was du willst. Oder bist verzweifelt und ziehst dich in dich zurück. Oder. Glaubenskinder machen das leider auch, wenn sie keine Heilsgewissheit haben. Deswegen betone ich das immer wieder. Geschwister, wir müssen die Gewissheit unseres Heils haben. Und die liegt nicht in uns, sondern in Jesus Christus. Heilsgewissheit ist das Allererste. Nicht, was ich für den Herrn tue. Nicht das, was mich erwartet. Wie oft habe ich Menschen gehört, die sagen, oh, ich habe eine Berufung vom Herrn und ich bin so ganz gespannt, wann die jetzt wirklich kommt. Und dann warten sie ihr ganzes Leben lang und haben überhaupt keine Heilsgewissheit. Wenn du sie fragst, bist du denn, wenn der Herr heute wiederkommt, dabei? Ja, ich hoffe, dass Gott nett ist. Völlig falsche Antwort. Reicht nicht. Und wir misstrauen unserem Gott, dass er in der Lage wäre, dich und mich zu retten und dich und mit dir und mir zurechtzukommen. Heilsgewissheit, das ist das, was wir hier in Vers 12 lesen, um seines Namens willen. Und dann zeichnet uns der Johannes als erstes das große Ziel vor. Wohin will uns Gott durch seinen Geist in unserem Glaubensleben führen? Nicht, dass du der große Evangelist bist. Nicht, dass du Tausende zum Glauben führst. Nicht, dass du, was auch immer an der Welt, die Welt erkennen soll, wie toll du bist. Sondern er will dich zum Vater oder auch Mutter in Christus machen. Er will mit dir Beziehungspflege haben. Seht ihr, wenn wir in eine ganz normale menschliche Beziehung eintreten, dann geht es darum, dass man sich kennenlernt. Und dieses Kennenlernen geht über Jahre. Ich weiß nicht, habt ihr schon mit Menschen Kontakt gehabt, mit denen ihr vielleicht 8 Jahre die Schulbank gedrückt habt und habt irgendwann festgestellt, ich kenne ihn überhaupt nicht? Das gibt es im Glaubensleben auch. Wie viele habe ich schon getroffen in den Versammlungen, die kennen Gott überhaupt nicht. Sie haben eine Vorstellung vor Gott, aber sie kennen ihn nicht. Und Gott möchte, dass wir ihn kennenlernen. Und zwar immer mehr, dass wir ihm Vertrauen lernen. Und zum Kennenlernen und Vertrauen lernen ist, dass man miteinander lebt. Und das ist das, was Gott möchte, wenn er mit dir anfängt. Er will mit dir eine Beziehung. Das Ziel ist, dass du ihn so gut kennengelernt hast, dass du ihn um seiner selbst willen liebst. Nicht das, was er für dich getan hat. Nicht das, was er für dich tut. Nicht das, was er für dich ist. Sondern, dass du Gott so kennengelernt hast, dass du ihn um seiner selbst liebst. Ich weiß, dass wir alle auf dem Weg sind. Und wir haben alle irgendwelche Bedürfnisse. Und wenn wir unser Gebet anschauen, dann stellen wir fest, dass wir ganz oft in diese Kleinkindhaltung, sage ich mal, kommen. Und das meine ich nicht abwertend. Herr Jesus, hilf mir da, gib mir das, tu mir jenes, vergib mir dasjenige. Alles gut und richtig. Aber Gott möchte uns viel, viel weiterbringen. Wir wundern uns über manche Menschen, die von Gott so eine besondere Vollmacht haben. Diese Vollmacht beruht auf dem Kennen Gottes. Wir können im ganzen Alten Testament nachgucken. Bleiben wir mal bei Mose, einer der bekanntesten. Was ist denn bei dem Mann so Besonderes? Er redete mit Gott, als sähe er ihn. Er redete mit Gott, als sähe er ihn. Oder David, ein Mann nach dem Herzen Gottes. War der jetzt perfekt? Nein, aber er ist immer wieder zu seinem Gott gegangen. Und wenn man die Psalme liest, dann merkt man etwas von der Liebe, von der Freude des David, dass er Gott kennt. Väter in Christus haben also den erkannt, der von Anfang an ist. So sagt es der Johannes. Und da ist dann zum Schluss nichts mehr außer Christus. Christus allein, Christus allein. Die Väter leben eine tiefgreifende, praktische Gemeinschaft mit dem Vater und dem Sohn. Und dahin will dich der Herr Jesus bringen. Beziehung. Ich rede immer von Beziehung. Ich rede nicht von Tun, nicht von Leistung. Bei der Leistung sind wir bei den jungen Männern. Das ist die Stufe unten drunter. Und auch wiederum nicht abwerten. Das ist einen Weg, eine Leiter, die wir abwärts gehen. Ich mache das deswegen, weil der Johannes das so macht. Die meisten Ausleger haben das umgedreht, wenn man überhaupt zu dem Thema Ausleger findet. Ich lasse das so. Das Ziel ist tatsächlich, Beziehung so zu leben mit dem lebendigen Gott, als sehen wir ihn. Im Übrigen, da ist dann Vollmacht. Wir denken immer, und da haben wir uns ja viel mit beschäftigt, auch wenn wir bitten in seinem Namen, dann wird's geschehen. Und so beten wir dann auch manchmal, aber wir wissen überhaupt nicht, was Gott will. Und wundern uns dann, dass das Gebet nicht so funktioniert wie beim Automat. Menschen, die eine Beziehung, eine lebendige Beziehung mit Gott haben, die ihn wirklich kennen, wo Jesus alles ist, die wissen, was Gott will. Und die beten dann auch im Willen Gottes und es wird geschehen. Weil sie ganz genau wissen, was Gott will. Es geht also gar nicht um unser Wollen, sondern um seinen Willen und dazu müssen wir ihn kennenlernen. Die Jünglinge oder jungen Männer im Glauben, das sind die, die das Böse überwunden haben. Sie haben erkannt, dass sie böse sind. Und sie haben ihr Leben Jesus gegeben und sie wollen jetzt das Böse und bekämpfen das Böse. Junge Männer im Glauben, das ist keine Altersangaben. Und sie gebrauchen das Schwert des Wortes Gottes als Verteidigungswaffe gegen einen angreifenden Feind. Seht ihr, junge Männer oder Jünglinge im Glauben, das sind Menschen, die verstanden haben, dass ihnen nur das Wort Gottes hilft. Das Wort Gottes ist ihnen wichtig. Sie studieren das Wort Gottes morgens, mittags, abends, immer wenn Zeit ist. Und sie setzen das Wort Gottes ein. Und übrigens, wir merken doch, ob jemand vom Wort Gottes geprägt ist oder nicht. In seinem ganzen Verhalten. Wenn wir Menschen begegnen, die reagieren entweder menschlich sehr klug und reif, oder aber du merkst, sie sind vom Wort Gottes her geprägt und reden vom Wort Gottes her weise und klug. Und das Ergebnis ist ganz unterschiedlich. Jünglinge, junge Männer im Glauben, ich sag mal, das sind diejenigen, die in der Saft und Kraft der Freude des Geistes Gottes stehen, die haben das Schwert Gottes in der Hand. Sie bekämpfen Satan nicht offensiv, sondern defensiv. Und wir haben das letzte Mal betrachtet, wie der Herr Jesus damit umgegangen ist. In der Wüste, wo er versucht wurde. Das ist für mich so das klassische Beispiel. In Matthäus 4 haben wir das betrachtet. Junge Männer leben von dem Sieg in der Kraft Gottes. Und zwar, wenn sie sich auf das Wort Gottes verlassen. Es gibt so viele Situationen. Ich sag's mal, mit den jungen Menschen, die auf Partnersuche sind. Das ist okay und das ist gut und das ist normal, dass junge Menschen auf Partnersuche sind. Wenn ich jetzt vom Wort Gottes geprägt bin, dann ist das vollkommen klar, dass nicht das Aussehen, nicht das Lachen, nicht die Haare oder sonst irgendwas das Kriterium ist, sondern das Kriterium Punkt 1 ist, dass der andere gläubig ist. Denn die Schrift sagt, wir sollen nicht am ungleichen Joch ziehen. Das ist schriftgeprägt. Menschengeprägt. Ich habe schon Leute erlebt, die haben versucht, einen Partner zu finden, ob er ihn versorgen kann. Also ist der jetzt, hat er ein Haus, ein tolles Auto oder sonst irgendwas. Das funktioniert die ersten 2 Jahre toll und dann ist der Lack ab und dann ist das alles Mist. Also, schriftgeprägt sagt, nur der gläubige Partner. Nur gläubig. Und da ist es ja schon schwierig, dass mancher so tut, als wäre er fromm und ist es gar nicht. Also braucht man dazu Weisheit. Glaube ich, dass es besser ist, alleine zu bleiben, wenn der Herr mir keinen Partner gibt? Oder meine ich, ich bin meines Glückes Schmied? Euch jungen Leute sage ich immer wieder, guckt euch doch mal ein paar Jahre später an. Einfach mal 20 Jahre weiter. Wie viel Beziehungen seht ihr und kennt ihr, die wirklich glücklich sind. Und das Geheimnis liegt tatsächlich daran, dass man mit dem Herrn Jesus schriftgemäß genau den Partner suchen soll. Ich rede von Menschen, die gläubig sind. Wenn die Mess schon vorher gesungen ist, dann hat das Gott so geführt. Und da, wenn dann einer von den zwei zum Glauben gekommen ist, dann gehört da viel Gnade und Liebe dazu und dann bleibt man in den Beziehungen, der Herr macht es auch wohl. Aber wenn du als Kind Gottes auf Partnersuche gehst und bist an der Stelle ungehorsam, sage ich dir, dein Leben endet in der Katastrophe. Junge Männer im Glauben kämpfen mit dem Wort Gottes und da steht dann ganz klar drin, wie die Kriterien sind. Und jetzt komme ich zu den Kindlein im Glauben. Wir erinnern uns nochmal an das Bild des Tempels, das ich am Anfang gebracht habe. Es gibt dort ein Fortschreitende durch den Tempel gehen, nämlich über den Vorhof zum Heiligtum ins Allerheiligste. Und der Vorhof ist nochmal unterteilt in verschiedenen Vorhöfen. Und so gibt es also ein Reifen und Wachsen im Glauben, ein zur Fülle kommen im Geist, ein Erwachsenwerden in Weisheit und Erkenntnis. Und das ist schon so, dass die Kindheit im Glauben sich gewissermaßen im Laufstall des Vorhofs des Tempels abspielt. Ich komme zum Glauben. Ich bin meines Heils gewiss. Und dann geht's los. So fangen alle miteinander an und sofort fängt es dann an. Was bauen wir darauf? So sagt es die Schrift. Der Grund ist gelegt und jetzt kommt es drauf an, was ein jeder drauf baut. Du bist gerettet. Halleluja! Was fängst du nun damit an? Das ist die Frage. Als allererstes ist man ja unsicher. Man liest die Bibel, man ist begeistert, man guckt nach Glaubenserfahrung, man guckt auch, was andere machen. Und Gnade ist es, wenn es Vorbilder gibt. Und was ein Kennzeichen der Kindlein im Glauben allerdings als allererstes ist, ist das Wort haben wollen. Ich habe mal zu einem Sachse gesagt, er wäre vom Stamme Nimm, weil er permanent genommen hat. Er wollte immer, immer was haben. Möglichst kostenlos. Aber Kleinkinder wollen auch immer haben. Sofort, sofort. Aufmerksamkeit, essen, trinken, Hose sauber machen ist ein Kleinkind als allererstes und dann haben wollen. Wir alle haben diesen Glaubensanfang durchgemacht. Da sind dann die Träume, von was wir träumen, wo wir hinwollen. Und wir schweben am Anfang unseres Glaubenslebens ganz oft, ich sag gern 2 Zentimeter über dem Boden. Red von mir, als ich zum Glauben kam, mit meinen zarten Jahren. Ich hatte eine Gebetserhöhung nach der anderen. Ich bin von einem Höhepunkt nach dem anderen gegangen. Das war toll. Und ich habe mir eingebildet, das geht so weiter. Wisst ihr, wenn ihr 2 Jahre lang, egal um was ihr bittet, ihr es bekommt, dann meinst du, es geht so weiter. Und wenn du Pech hast, meinst du, du bist der Nabel der Welt. Übrigens, alle kleinen Kinder meinen, sie wären das Allerwichtigste. Und da ist ein Sandkasten für mich ein tolles Bild. Der Sandkasten ist riesengroß. Nimm 2 Kinder und dann spielen die in der einen Ecke, wo der Sand angeblich am schönsten ist, und dann hauen sich das Schäufelchen auf den Kopf, weil der eine dem anderen den Sand nicht gönnt. Und das ist im Glaubensleben oft auch so. Leider ist es so. Das Härteste, was mir mal begegnet ist, war, dass mir einer mal gesagt hat, ich bin eifersüchtig auf deine Geistesgabe. Das war so pervers, dass ich bald mir einen Kopfschuss gegeben habe, aber ich war ja auch noch jung im Glauben, da bin ich bald umgefallen. Also, Kinder im Glauben wollen versorgt werden, fordern Glück, Frieden, seelische Freude inmitten der Gleichgesinnten, Gewissheit der Sündenbereinigung, Harmonie der Seele, zur Ruhe kommen, Heilung nach der schrecklichen Zeit des Umbruchs in der Buße. Man will den Herrn als den sanftmütigen Heiland, den Erlösung von Bindung, der für mein Glück zuständig ist. Das ist das Kindlein im Glauben. Und jeder muss prüfen, ist er noch da? Ist Gott für dein Glück zuständig? Also für dein Heil ja, für deine Heilsgewissheit auch. Für deine Sündenvergebung auch, aber für dein Glück, also dein menschliches Glück, ist er dafür zuständig? Hat er dir das versprochen? Er wird dich in den Himmel bringen, auf Rosen gebettet und dabei vergessen wir die Dornen. Lauf mal barfuß über Dornen oder über Rosen, hast auch keinen Spaß. Aber wir bilden uns das ein. Wir bilden uns das ein. Und wir meinen, Gott ist meines Glückes Schmied, für mich ist er da, er muss sich um mich kümmern, er ist dafür da, dass ich glücklich bin. Und wehe, wenn nicht, dann maul ich und dann schimpfe ich und dann mache ich. Und das übertrage ich dann auf Geschwister in der Gemeinde, die sind dann auch dafür zuständig, dass ich glücklich bin, dass es mir gut geht, dass ich die Vollversorgung habe. Ich lache immer über die Amis, wenn sie draußen stehen haben, das Schild Full Service. Sie meinen zwar was anderes damit, aber ich denke dann immer, das ist der Service für alles und jeden. Und wie viele begegnen mir schon, die kommen mit einem Anspruch in die Gemeinde. Was kann die Gemeinde für mich tun? Das ist so unbiblisch und es wird trotzdem so oft behauptet. Und dieses Denken ist ganz, ganz tief drin. Wer so denkt, ist im besten Fall ein Kindlein im Glauben. Aber kein junger Mann, der mit dem Wort Gottes kämpft und schon lang kein Vater oder Mutter in Christus. Diese Stufe, die haben wir alle durchlebt und die ist wichtig. Und bei kleinen Kindern ist eins ganz wichtig, dass sie wissen, dass sie geliebt sind. Ach, ist es schlimm, wenn kleine Kinder nicht wissen, dass sie geliebt sind. Aber wisst ihr, was auch schlimm ist? Wenn kleine Kinder keine Grenzen gesetzt bekommen und wenn sie tun können, was sie wollen. Antiautoritäre Erziehung in der Gemeinde funktioniert nicht, ist unbiblisch und macht Gott auch mit dir und mir nicht. Die Schrift sagt, wen er liebt, den streichelt er den ganzen Tag, ne? Nee, steht gar nicht da, was steht denn da? Wen er liebt, den züchtigt er. Und wer bei dem Knaben die Rute spart, der hasst seine Seele. Das ist Wort Gottes, hören wir nicht so gerne. Und wenn Gott das sagt, dann tut er das auch. Also mein lieber Bruder, liebe Schwester, wenn du den Eindruck hast, dass du gerade mal wieder von Gott einer auf den Hinterkopf gekriegt hast, ist das kein Zeichen, dass Gott dich nicht liebt, sondern genau das Gegenteil. Och, wie schwer, gell? Gerade als Kindlein im Glauben, das zu akzeptieren, wen Gott liebt, den züchtigt. Wir wollen in dem Schutzraum wachsen, in dem Schutzraum der Liebe, der Errettung. Wir wollen uns freuen, wir dürfen uns ja glücklich schätzen, wenn wir eine schöne Kindheit im Glauben haben, wo wir viel Glaubenserfahrung machen, wo Gott uns viel, viel schenkt. Doch das vergeht eines Tages, ganz sicher. Und dann passiert, wenn wir Widerstand erleben, wenn es schwieriger wird, wenn wir den Eindruck haben, jetzt wird unser Glaubensleben zäh, dann beginnen wir ganz schnell an der Heilsgewissheit und der Sündenvergebung zu zweifeln. Dabei geht es nur um Wachstumskrisen, ein Wachstumsschub. Bei Kindern kann man das erleben, da tun einem die Knochen weh. Also wenn man alt ist auch wieder, da geht es dann abwärts. Aber wenn Kinder wachsen, dann haben sie auch einen Wachstumsschmerz. Und das ist im Glaubensleben auch. Manchmal sieht man das bei Kindern, erst sind sie klein und dann werden sie fest. Und dann denkt man, vielleicht isst der auch ein bisschen viel, das ist alles dummes Zeug, sondern zack, macht's. Dann ist er auf einmal 5 cm länger und gar nichts mehr auf der Rippe. Da muss man sagen, Kind, isst was. Und so geht das alles weiter. Und das ist im Glaubensleben auch so. Deswegen nimmt ja das Wort Gottes dieses Bild. Doch was ist damit? Wollen wir wirklich wachsen? Und das ist etwas, was Gott uns nicht erlässt. Er entscheidet es nicht für uns, sondern wir entscheiden es. Wir sind wenig niedriger wie Gott. Wir sind geschaffen als Gegenüber, sagt die Schrift, und als Gegenüber wirst du nicht vergewaltigt von unserem Gott. Er sagt, ich will dich zum Wachsen bringen, ich will dich führen. Ich habe dir das Ziel gesagt, du sollst Vater oder Mutter im Glauben werden. Wir wollen auf du und du miteinander laufen, jetzt und in Ewigkeit. Das ist das Ziel. Willst du das auch? Dann gehört dieser Wachstumsschmerz dazu. Dann gehört dazu, dass wir das Wort weiter in uns wirken lassen und nicht nur die Milch des Wortes genießen. Der Vergleich mit Milch des Wortes beschreibt im Neuen Testament die grundlegenden Wahrheiten des Glaubens, die für geistliche Unreife notwendig sind. Der Petrus geht darauf ein und sagt, es ist wichtig zu wissen, Gott liebt mich, doch wir wollen weitergehen, wir wollen mehr forschen in der Schrift. Nach Hebräer 6, Vers 1 bis 3 werden viele nur immer vom ABC des Glaubens hören und sind nicht willig und fähig, sich tiefer mit den Glaubenswahrheiten zu beschäftigen. Dabei werden wir heute sehr beschämt, wenn wir uns diese Grundlehre anhören. Kennen wir diese Grundlehre? Ich zähle sie kurz auf, es sind gar nicht viele. Wenn du zum Glauben kommst, die erste Grundlehre ist, es gilt, sich bewusst von allen toten Werken abzuwenden. Es gilt, im Vertrauen auf den lebendigen Gott zu leben. Es geht um eine klare Lehre von der Taufe und damit von der Handauflegung. Es wurde über die Auferstehung der Toten und das letzte Gericht gelehrt. Und jetzt meine Frage, haben alle Gläubigen, haben wir heute über diese Glaubensgrundlage die volle Wahrheit oder müssen wir uns damit beschäftigen? Was ist denn? Wie viele rennen rum und sagen, Taufe brauchen wir nicht? Andere sagen, die Taufe rettet. Wieder andere sagen, seitdem ich getauft bin, lerne ich nichts mehr dazu, alles paletti, ich bin in meinem Heil und fertig. Alles falsch. In der Taufe bezeugen wir, dass wir mit Jesus gestorben und auferstanden sind. Und der Herr Jesus lässt sich taufen, bevor er anfängt zu arbeiten. Allein dieses Beispiel macht deutlich, wie wichtig die Glaubenstaufe ist. Und doch lehren die allermeisten Christen das ganz anders. Das war von Grundlage her überhaupt keine Diskussion. Und viele wollen auch immer nur das hören. Bisschen Mission, möglichst bei anderen in Afrika oder wo auch immer, aber so ganz nah bei den Arbeitskollegen nicht. Und ein bisschen Vertrauen auf den lebendigen Gott. Alles richtig, alles gut. Wir beschäftigen uns auch gern und streiten uns darüber, wann der Herr endlich wiederkommt und die Toten auferstehen. Da werden ganze Bücherregale vollgeschrieben. Aber es geht nicht um den lebendigen Gott, sondern wann werden wir die Entrückung sehen. Oder wir beschäftigen uns damit, wer nun der Antichrist ist und. Aber wir beschäftigen uns mit dem Feind und nicht mit Jesus. Kindlein im Glauben benötigen elementare Wahrheiten, während reife Christen zu tiefer göttlicher Einsicht fähig sind. Die Milch soll deutlich machen, dass der Glaube nicht nur eine Anfangslehre, sondern auch die Notwendigkeit kontinuierlicher Entwicklung von Unmündigen zu geistlich Erwachsenen gibt. Ich kenne Menschen, die sagen, sie sind gläubig, 30 Jahre, 35 Jahre, 40 Jahre, die sagen mir, wenn sie ehrlich sind in einem Gespräch, ich habe ein Recht darauf, glücklich zu sein. Sind das jetzt Kindlein im Glauben? Sind das junge Männer im Glauben? Sind das Väter und Mütter im Glauben? Und so leben sie dann auch. Und ich möchte davor warnen, dass wir meinen, den anderen beurteilen zu müssen. Es geht darum, dass ich mich beurteile. Wo stehe ich? Was ist mein Ziel? Was ist meine Nacherwartung? Das muss ich selbst machen. Im biologischen, menschlichen Wachstum spricht man von einer Krankheit, wenn der Mensch nicht wächst. Und so ist es auch geistlich. 50 Jahre gläubig, aber immer noch auf der Suche nach dem Wohlstands- und Wohlfühlevangelium. Es darf nur nicht, alles, nur nicht zu persönlich werden. Martin, es ist so anstrengend, wenn du Glauben praktisch machst. Und ich war, wie das erste Mal mir das begegnet ist, verwundert, mit welchem Hass mir da entgegenkam. Erst letztens hat einer gesagt, wenn du da bist, machst du mir extreme Angst. Weil ich bezeugt habe, dass Gott Beziehung will. Aber derjenige, der das gesagt hat, wollte gar keine Beziehung. Dem hat es gereicht, dass er gerettet ist. Und dann wollte er sein Leben leben. Also, er ist ein relativ wohlhabender Mensch, kauft Häuser. Mit 70 kauft er immer noch Grundstücke und Häuser. Verkauft die Gewinnbringend, tut so, als würde er 100 werden oder 120. Und sein Lebensinhalt ist Raffen, Raffen, Raffen. Was hat er jetzt von Gott erkannt? Nichts. Wundert es mich, dass er extrem Angst hat, wenn einer daherkommt und bezeugt, Gott will mit dir ganz persönliche Beziehung, morgens, mittags, abends, nachts. Nochmal, was ist das Ziel in meinem Leben? Was ist das Ziel in deinem Leben? Nochmal, wenn du Väter und Mütter im Glauben kennengelernt hast, weißt du, was Gott uns schenken will. Das sind Menschen, an denen man sich ausrichten kann, die einen trösten können, auch wenn sie vielleicht äußerlich gar keine Kraft mehr haben. Die einen klaren Blick haben auf Jesus, die einen klaren Blick haben, aber auch auf dich durch Jesus, die mit einer Liebe und Geduld mit den Kindlein im Glauben umgehen und sie tragen und ertragen, und freundlich nicken, wenn sie von den Kindlein belehrt werden. Und es ernst meinen. Das Ziel ist, dass wir wirklich Gott erkennen, wie Gott ist. Es gibt in dem Raum der Gemeinde viele, die nicht wachsen wollen, sondern bei der Vollversorgung, beim Full-Service der seelischen Bedürfnisse stehen bleiben. Die Musik muss toll sein. Hier unten hatte ich mal jemand, der fragt, haben Sie auch Orgelmusik? Nein, dann komme ich jetzt nicht. Sind in Ihrem Gottesdienst jetzt auch Heilung? Wie? Keine Heilung, dann komme ich nicht. Und. Und ganz erstaunt waren sie, wenn ich gesagt habe, nein, wir verkündigen das Wort Gottes, das, was der Herr Jesus für ihr Leben will. Ja, das interessiert mich nicht. Da war die Orgelmusik, die Heilung, das Wohlbefinden so stark im Vordergrund. Ich bin ja dankbar für jeden, der ehrlich ist und nicht fromm rumsülzt. Kindlein im Glauben am Anfang ist richtig, aber es muss Wachstum da sein, sonst bin ich krank. Und alles, was lebendig ist, alles, was von Gott kommt, wächst. Und die Not, die wir haben, ist, dass wir es entscheiden wollen, wir mehr von dir. Wir singen mehr von dir. Ich will mehr von dir, oh Herr. Will ich es wirklich? Ganz bestimmt ist das total anstrengend. Warum? Je mehr der Herr in meinem Leben reinredet, desto weniger habe ich zu sagen. Je mehr sein Wille zählt, desto weniger zählt mein Wille. Meine Wünsche, meine Träume, meine Erwartungen spielen keine Rolle mehr. Will ich das überhaupt? Martin, wie kannst du nur so fanatisch sein? Vollmacht wollen wir wohl, aber zu unseren eigenen Voraussetzungen und Bedingungen. Und das funktioniert nicht. Ich kann nur das eine haben oder das andere. Vom Apostel Johannes, der ja diesen Brief geschrieben hat, wird gesagt, dass er lange Zeit Bischof in Ephesus war, Kirchengeschichte. Er hat fast 100-jährig kaum noch zur Gemeinde sprechen können. Man musste ihn in den Gottesdienst tragen. Doch da hat er mit leuchtendem Gesicht und leuchtenden Augen immer wieder eins gepredigt. Wisst ihr, was er gepredigt hat? Mit 100 Jahren fast keinen Ton mehr rausgekriegt, auf der Trage hocken und alle haben es ganz den Überapostel ganz groß angeguckt und gewartet, was jetzt kommt. Kindlein, hat er gesagt. Kindlein, liebt euch. Zum Schluss hat der Johannes nur noch eine Botschaft gehabt, und die wird deutlich im Johannesevangelium und die wird deutlich in seinen Briefen. Gott ist Liebe, und wenn Gott Liebe ist und wenn Gott in dir ist, bleibt zum Schluss nur noch die Liebe. Und die Liebe ist nie egoistisch, ist immer gebend, nicht nehmend. Also hat Gott die Welt geliebt, auf dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Liebe ist immer gebend. Wo bleibst du? Wo bleib ich da? Wo bleiben wir? Verborgen in Christus. Die Schrift sagt, und jetzt bin ich wieder biblisch prägend, wir werden einmal offenbar werden von dem ganzen Kosmos, was wir in Christus sind. Jetzt sind wir der Kehrrettich. Jetzt sind wir der letzte Dreck, um es deutsch zu sagen. Jetzt sind wir nichts und doch alles. Geliebte Kinder des lebendigen Gottes. Und auch ein Johannes, der nicht mehr laufen konnte mit fast 100 Jahren, der getragen werden musste, hatte nur noch eine Botschaft. Und das ist die Liebe. Und dahin will uns Gott bringen. Noch einmal, Lebenszeit und geistliche Reife müssen sich keineswegs decken, wenngleich dies oft auch geschieht, hoffentlich. Ein 80-Jähriger kann ein Kindlein im Glauben sein, weil er sich den Wachstumsreizen Gottes in seinem Leben nie aussetzen wollte. Ich habe mal ein Zeugnis gehört von einem, der war fast 90, ich sage den Namen nicht, weil ihn einige kennen können. Der kennt nur einen, und das ist er selbst. Baby im Glauben. Baby im Glauben. Was für ein Zeugnis. Hoffentlich kriege ich mal nicht das Zeugnis ab, dass ich nur mich selbst kenne. Nur meine Bedürfnisse kenne. Nur ich meine mir mich. Das ist Säugling im Glauben. Ein Jungbekehrter kann reißlichem Wachstum so rasch durchstreiten, dass er mit 30 oder 40 Jahren bereichert, sein Vater in Christus ist und in der letzten Reifestufe steht. Dafür finden wir ein ermutigendes Vorbild bei Hiob. Ich weiß, in manchen Versammlungen hat die Reife etwas mit dem Alter zu tun, und nur wenn du dann schon gar nicht mehr richtig laufen kannst, hast du was in der Versammlung zu sagen. Das ist nicht biblisch. Hiob 32, Vers 6 bis 9 lese ich, und Elihu, der Sohn Baral, der Bussiter, hob an und sagte, ich bin der Jüngste an Jahren und ihr seid greise. Darum hatte ich Angst und fürchtete mich, euch mein Wissen zu verkünden. Ich sagte mir, mag erst das Alter reden, soll die Menge der Jahre Weisheit erkennen lassen. Jedoch, es ist der Geist im Menschen und der Atem des Allmächtigen, der sie verständig werden lässt. Nicht nur die Betagten sind die Weisen, noch verstehen stets die Alten, was recht ist. Wart nicht, bis du 80 bist. Wart nicht, bis du 70 bist. Sondern lebe Beziehung. Ich will dich kennenlernen. Das ist ein Gebet, das Gott gerne hört. Ich will dich wirklich kennenlernen, wie du bist. Und dann schenkt einem das der Herr. Die Gemeinde Jesu braucht Väter und Mütter. Sie haben so viel Zuchtmeister des Gesetzes. Väter mit prägender Kraft, Väter und Mütter, die im Wesenhaften und das Wesentliche erkannt haben und die Hüllen des Dogmatischen fallen gelassen haben. Und fern aller Fanatismus, der Angst, dem Herrn nachfolgen. Denn Angst, Furcht ist nicht in der Liebe. Und wie viele Gemeinden gehen heute einen immer enger werdenden Weg, weil sie Angst haben vor dem, was in der Welt ist. Denen fehlen Väter und Mütter im Glauben. die völlig gelassen sagen, und der Herr wird zu seinem Ziel kommen. Wir müssen es gar nicht machen. Der Herr kommt zu seinem Ziel. Wisst ihr, und ich stehe dann hier manchmal in der Vorbereitung der Predigten und denke, ach Herr, wer soll das verstehen, wer soll das annehmen, wer soll das wirklich auch umsetzen? Und mir ist ein Trost, dass der Herr dann sagt, du nicht, ich will es tun, wenn du es auch willst. Denn ich habe gesagt, ich will. Und wenn sein Wille und mein Wille übereinkommt und ich meinen Wille unter seinen stelle, dann wird er handeln. Dann wird er verändern. Und dann werde ich Niederlagen haben, ganz bestimmt. Ich werde mich schämen, ich werde mich ärgern, ich werde frustriert sein und ich werde dagegen rebellieren. Aber im Laufe des Glaubenslebens, im Laufe des Kennenlernens mit dem lebendigen Gott, wird er mich verändern. Und das muss ich noch nicht einmal mitkriegen. Auch da ist mir der David ein wirklich großer Trost. Was war das für ein Kerl? Der hat ja alles mitgenommen, was böse ist. Und zum Ende sagt Gott zu ihm, ich habe David gesucht. Ein Mann nach meinem Herzen. Da könnte man sagen, lieber Gott, hast nicht gesehen, was der getrieben hat? Und die Bibel sagt, vergeben. Lesen wir die Psalmen. Als ich verschweigen wollte, verschmachteten mir meine Gebeine. Der hat seine Schuld bekannt vor dem lebendigen Gott. Und dann ging es weiter. Der wusste, was Gnade ist. Und er wusste, was aus Gnade ist. Und er hat sich gedemütigt, ob als King oder als Flüchtling. Das war ihm dann einerlei. Lass uns Menschen sein, die dem Herrn vertrauen und ihn immer besser kennenlernen wollen. Und ihm glauben, dass er es gut mit uns macht. An der Stelle, wo er uns hingestellt hat. In dem Stand, in dem wir gerade stehen. Und lasst uns wachsen, indem wir uns ihm aussetzen und nicht irgendwann sagen, nein, ich habe genug. Als ich ein Kindlein im Glauben war, und ich war dankbar, dass ich ein Kindlein war, habe ich mal zu meinem Gott gesagt, weißt du was, ich habe keinen Bock mehr. Das ist mir zu anstrengend. Ich bitte um was und du gibst mir das Gegenteil. Den Scheiß brauche ich nicht. Sehr temperamentvoll. Meinungsstark, wie einige sagen. Und dann hat mir der Herr gesagt, gut, also wenn du meinst, du weißt, was gut für dich ist, dann probier mal. Hat mir lang gedauert. Dann war ich mit dem Gesicht an der Wand und habe gesagt, okay, gut, ich bereue, ich übergebe dir mein Leben wieder. Du machst es besser, weil du es übersiehst, von Anfang bis Ende. Nochmal meine jungen Geschwister, die ihr in einer Partnerfrage seid, bleibt unter dem Wort. Ich weiß nicht, was für euch besser ist, allein sein oder zu zweit durchs Leben gehen, keine Ahnung. Der Herr weiß es aber. Eins weiß ich aber. Wenn ihr meint, ihr müsst euer Glück selbst in die Hand nehmen, indem ihr die menschlichen Kriterien nehmt, ich kenne jetzt nur die Männerkriterien, ich lasse die mal weg, die Frauen haben sicherlich andere Kriterien, die bleiben nicht. Und ich kenne nur einen, der sich nicht entpuppt hat. Kennt ihr das mit dem Entpuppen? Du stellst auf einmal fest, dass der Eigenschaften hat und Eigenarten, die dir überhaupt nicht gefallen. Und da hättest du nie gedacht, dass der die hat. Der Einzige, der mich noch nicht enttäuscht hat, ist der lebendige Gott. Der redet von Anfang an, wie er ist. Und was er will. Und was er tun wird. Deswegen lasst uns auf dem Herrn vertrauen. Und wenn es ins Alter geht, auch. Liebe Geschwister, wenn der Tag schwer wird und wir nicht mehr so können, und dann, wenn wir dann vom Tun her geprägt sind, wenn uns dann 40 Jahre jeder erzählt hat, wir müssen bei Gott etwas leisten, um bei Gott einen guten Status zu haben. Dann kommen wir in die Bredouille, dann können wir irgendwann nicht mehr leisten und dann sind wir frustriert darüber. Wenn das der Leistungsgedanke der Quell unserer Hoffnung auf Jesus ist, dann sind wir verloren. Das ist wie bei der Arbeit. Solange ich was leisten kann, bin ich was. Und wenn ich nichts mehr leisten kann, der Mohr hat seine Schuldigkeit getan, der Mohr kann gehen. Geht jedem von uns so. Das ist bei Gott anders. Und wenn ich körperlich nicht mehr kann, aber geistlich gewachsen bin und weiß, was Gott will, dann werden Ströme lebendigen Wassers von demjenigen fließen, der Vater mit dem Glauben ist. Der Herr mag es uns schenken. Amen.